Deutschlandfunk Kultur heute.
In unserer Reihe über die Unrast, da sprechen wir jetzt gleich über das rastlose Leben mit und in einem Streichquartett. Denn das ist keineswegs von behaglicher Innerlichkeit und Weltabgewandtheit geprägt. Das Minguet-Quartett, es besteht seit über 30 Jahren und hat sich im Urteil der Kritiker und Hörer in die vorderste Reihe der gefragten Quartette gespielt. Und das auch, weil sie immer wieder besondere Programme mit viel neuer Musik zusammenstellen. Bevor wir aber die Violinistin und auch Managerin Annette Reisinger im Gespräch hören soll, Musik erklingen naturgemäß. Eine Aufnahme von Felix Mendelssohn Bartholdys erstem Streichquartett Opus 12, eingespielt natürlich vom Minguet-Quartett. In den 20er Jahren des 19. Jahrhunderts bewundert dieser blutjunge, jugendliche Felix Mendelssohn natürlich den späten Beethoven. Sein erstes Streichquartett steht in dessen Bahn. Hier ein Ausschnitt aus Opus 12, dem vierten Satz Molto Allegro e Vivace. Da drängte es in Mendelssohn, was ans Tageslicht musste, hinaus. Romantische Unrast unter dem Eindruck von Beethoven, dem Späten. Annette Reisinger, die Violinistin und Managerin des Minguet-Quartetts, habe ich zuerst gefragt. Sie stehen wenige Tage vor einer USA-Tournee, das ist anstrengend. Insgesamt, wie viele Konzerte machen Sie so übers Jahr?
80 Konzerte mittlerweile, international. Also einmal im Jahr in die USA, da waren wir letztes Jahr auch in New York im Lincoln Center, haben einfach das große Glück, da überall auch in den USA rumgeschickt zu werden. Bis nach Oregon sind wir letztes Jahr gekommen, wir sind schon im Süden gewesen. Also wir haben alles bereist, viele Teile Amerikas bereist und wir machen 80 Konzerte im Jahr. Einen Großteil davon managen wir selber und für USA haben wir eine Agentur.
Das heißt, ganz grob statistisch gesagt, treten Sie jeden vierten Tag auf?
Ja, genau. Wobei wir das natürlich versuchen, in Blöcke zu legen, sodass wir auch unsere Freiräume haben. Eine kleine Sommerpause, Weihnachtspause, eben auch um uns für unsere Familien und für unser Privatleben auch ein bisschen Zeit zu haben.
Ich stelle mir das gar nicht so toll vor. Viele Leute sagen auch immer zu uns, wenn wir unterwegs sind in Warschau oder Washington, Mensch, wie toll, dass das teilweise beschwerlich ist und man kaum zur Ruhe kommt, wollen die Leute gar nicht so sehen. Ne? Im Hotel, das Leben im Hotel und sich dann vorbereiten, beispielsweise auf ein wichtiges Adagio, Opus 131 oder so, ist ja nicht so einfach.
Das ist richtig. Also ich erinnere mich an meinen letzten New York-Aufenthalt, eben als wir im Lincoln Center gespielt haben. Wir waren 3 Tage da und eigentlich habe ich von New York nichts gesehen, weil ich das Gefühl hatte, wenn ich jetzt hier rumlaufe, das macht mich nervös. Die Unruhe der Stadt, die natürlich für den Touristen spannend ist, ist, wenn man Leistungen abliefern möchte und soll, nicht passend. Und dann zieht man sich einfach in sein Zimmer zurück und duscht in Ruhe und schläft sich aus und geht alles nochmal durch. Und das kostet Zeit und man braucht diesen Rückzug.
Sie haben Familie.
Ja, also ich habe einen Mann und eine kleine Tochter und das nimmt natürlich auch Zeit in Anspruch, weil ich auch einen hohen Anspruch an unser Familienleben habe, an die Entwicklung unserer Tochter. Wir haben keinen Fernseher, wir versuchen auch möglichst medienfrei, also nicht radiofrei, aber medienfrei zu Hause zu kommunizieren und auch handwerkliche Sachen sind einfach groß geschrieben, ein Instrument spielen, solche Sachen und wenn man das in Ruhe machen möchte, dann beansprucht das auch Zeit.
Auf dem Weg ins Studio haben wir so ein bisschen rumgeblödelt und sind ganz zufällig auch drauf gekommen, dass der Assistent von Gustav Mahler mal sehr schön gesagt hat, der Dirigent Bruno Walter, Gott, dieser kleine Gustav Mahler war eigentlich ein Rasender, der war gar kein spätromantisch inniger, das war ein Leidender und ein Eiliger, der muss auch rasend schnell durchs Gebirge gegangen sein. Womit wir beim Thema sind, einen großen Teil Ihres Programms nimmt auch die romantische Musikliteratur ein. Sie haben Robert Fuchs eingespielt, wissen wenig, ein großer Lehrer von Gustav Mahler, Zemlinsky und vielen anderen. über allen Gipfeln ist nicht nur Ruhe, sondern unter allen Gipfeln ist auch viel Unruhe, vor allem bei den Romantikern, ne?
Ja, ich würde grundsätzlich sagen, wenn ich jetzt auch von meinem eigenen Leben ausgehe, als romantischer Mensch ein Stück weit, man ist ja getrieben von den Visionen, die man hat. Das fängt schon ganz früh an. In Vorbereitung auf die Sendung habe ich mir ein bisschen Gedanken gemacht, wann das anfing. Irgendwann war der Wunsch unheimlich groß, Musiker zu werden und damit ja auch die Visionen anderer umzusetzen. Ein Komponist wie Gustav Mahler, wie Sie das gerade beschreiben, der hatte ja diese unfassbare Musik im Kopf und die musste auch aufgeschrieben werden. Das kann nur in einer Unruhe geschehen. Und auch in einer Bereitschaft, es aufschreiben zu wollen. Das ist ja auch etwas, was mich heutzutage oft so schockiert, dass Leute vielleicht Ideen haben, aber einfach stattdessen lieber chillen und dann die Sachen nicht aufschreiben. Wenn ich mir vorstelle, Mozart hätte das, was er im Kopf hatte, nicht aufgeschrieben, sondern hätte sich ausgeruht oder Urlaub gemacht, dann hätten wir diese Musik einfach nicht. Das heißt, es ist einfach eine Vision im Raum. Und weil die Vision so stark ist, herrscht Unruhe im Körper, im Kopf, das ist ja vollkommen klar. Was aber für mich nicht unbedingt heißt, dass die Musik selbst dann eine schnelle ist. Das ist vielleicht noch eine andere Sache, die ich auch in meinem Leben ganz oft spüre, dass man natürlich von Ort zu Ort hetzt, manchmal auch aufgrund der Verspätung in der Deutschen Bahn zum Beispiel, und dann zu spät zur Probe kommt und dann sitzt man da und es liegt ein langsamer Satz Beethoven auf dem Pult und dann kehrt einfach Ruhe ein.
Wie machen Sie das? Genau diesen Moment stelle ich mir schwierig vor. Also raus aus der Betriebsamkeit unseres Alters und dann sagen so, jetzt bitteschön erster Satz Opus 131, eins der letzten Streichquartette Beethovens, von dem Wagner große, tolle Texte geschrieben hat. Das ist das anrührendste, bewegendste, was er je gehört hat. Sie spielen das, Sie wissen, was Sie da spielen. Sie wissen, wie das in Ihrer Zeit gewirkt hat. Wie setzt man das um?
Also erstmal ist es natürlich ein Lernprozess, dahin zu kommen. Und ich kann mich genau erinnern, im Studium hat meine Lehrerin eben genau das mal beschrieben von sich und Kollegen, eben diesen Moment, dass man zur Ruhe kommt, wenn man ein langsamer oder auch ein schnellen, man kann auch in einem schnellen Satz zur Ruhe kommen, überhaupt in der Musik auf der Bühne zur Ruhe kommen, das wurde dann so beschrieben und unterrichtet und ich habe es überhaupt nicht verstanden, weil ich dachte, oh Gott, das ist doch so aufregend, wenn man eine Bühne betritt und dann sitzen da die Leute und wollen so und so weiter und so weiter und man muss doch dann da funktionieren. Aber mittlerweile muss ich wirklich sagen, durch das viele Spielen, durch die Bühnenerfahrung, auch durch das viele Üben, ist man dahin gekommen, dass man wirklich ganz professionell umschalten kann. Denn das, was dann da auf dem Pult liegt, das hat ja mit einem selbst erstmal überhaupt nichts zu tun. Und das ist für mich eigentlich das Entscheidende, dass man sich als Person so in der Lage ist, zurückzunehmen oder eigentlich ganz auszuschalten, wenn man so will, dass die Musik einen so durchströmt, dass man frei ist, dass man dann eben auch wirklich für diesen Langsamsatz da sein kann. Das ist eine andere Welt. Das hat mit dem Ankommen am Konzertort wirklich überhaupt nichts zu tun.
Ich wäre schlecht beraten, wenn ich im Beethoven-Jahr 2020, 250. Geburtstag Ludwig von Beethovens, Annette Reisinger vom Mingert-Quartett, zweite Violinistin, nicht nach Beethoven fragen würde, der zu Ihrem Repertoire gehört. Würden Sie zustimmen, wenn sich unter anderem in den Quartetten etwas ausdrückt, was Goethe bei seiner Begegnung mit Beethoven 1812 sagte, ich habe nie einen Menschen getroffen, der energischer, und jetzt kommt's, und inniger ist als Beethoven, 1812. Und beide machen die Erfahrung einer beschleunigten Zeit. Sie haben die Französische Revolution erlebt, sie haben die Metternich'sche Restauration erlebt. Er sieht die Übereilung der Zeit, dass der Gedanke, und das ist mein Punkt, ist nicht ein Werk, kommt darauf an, dass es vollkommen ist oder beendet wird, sondern dass es den Gedanken des Werdens zum Ausdruck bringt.
Ja, das ist ja, es ist auf jeden Fall zunächst auch diese Gottesfurcht, wenn man so will, der Respekt, die Demut vor dem ganz Großen.
Dass quasi in der scheinbaren Ruhe noch die Unrast am Werke ist, wie vielleicht auch umgekehrt. Also wir machen, glaube ich, einen Fehler, wenn wir glauben, das eine sei denkbar ohne das andere.
Auf jeden Fall. Und der Beginn bei Opus 131 ist ja ein ganz, ganz langsamer und spannend.
Das Schwermütigste, was ich je gehört habe, hat Wagner gesagt.
Ja, auf jeden Fall. Und es spannt uns so auf die Folter, dass wir selber als Spieler die Ruhe kaum aushalten können. Es ist oft so, dass man das, was wir gerade angesprochen hatten, dass wir als Spieler fast nicht in der Lage sind, die Ruhe, die wir zeigen möchten, selber zu leben in dem Moment. Also Beethoven fordert einen da ganz besonders heraus, das auszuhalten, weil dieser Anfang nicht nur langsam ist, sondern auch unendlich lang. Und er hat ja eine ganz bestimmte Tempovorstellungen, zumindest hat er Metronomzahlen angegeben. Das ist so ewig, wenn man es nicht aushält, dann trägt es nicht. Das ist wie ein riesiges Gewölbe von der einen zur anderen Seite, das leicht einbrechen kann, wenn man die Ruhe nicht aushält.
Wie hält Ihre Familie Ihren quirligen Charakter aus?
Schlecht. Naja, es profitieren alle davon, wenn sie so wollen. Ich habe ganz hohe Ansprüche, nicht nur an die Musik, sondern eben auch an, das hatte ich ja schon eingangs erwähnt, wie es zu Hause ist, dass wir gut kochen, dass es schön ist. Ich finde auch visuelle Ruhe wichtig im Wohnraum. Dass Ordnung ist das halbe Leben. Solche Sprüche, die bewahrheiten sich doch im Laufe der Berufserfahrung enorm. Manchmal auch Reden ist Silber, Schweigen ist Gold. Solche Sachen fallen einem dann manchmal ein. Quirlig, ja, aber ich kann auch sehr leise sein. Ich kann auch ganz still werden. Also das ist mir alles gleich wichtig.
Über schöpferische Unrast, die Violinistin und Managerin des Minguett-Quartetts, Annette Reisinger, war das.